Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in der Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Dieser Text ist für alle Entmythologisierer schlechthin das Musterbeispiel, das gefundene Fressen. Der Mythos setzt etwas Inneres nach außen, macht es sichtbar. Steht hier ja auch, sichtbar in Gestalt einer Taube und der Himmel geöffnet. Sagen die Entmythologisierer, wegstreichen. Was ausgesagt wird, ist: Du bist betroffen von Gott. Ist ja keine geringe Aussage. Wir lassen jetzt die Entmythologisierer mal beiseite und schauen mal in der Bibel rund, wo es sonst noch den geöffneten Himmel gibt. Klassisch im Alten Testament: Josef auf der Flucht in der Wüste übernachtet, legt sich einen Stein zurecht, den Kopf darauf und träumt, wie es heißt. Er träumt eine Leiter von ihm zum Himmel, ohne dass es ausgesprochen wird, zu Gott, also geöffneter Himmel, und Engel steigen auf und nieder. Ein religionsgeschichtlich gesehen klassischer Text. Mircea Eliade sagt, großartig, der Mustertext für den heiligen Ort. Denn anschließend nimmt ja Josef den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, und im Kopf hat er ja geträumt, richtet ihn auf, salbt den Stein, um allen zu sagen: Leute, die ihr hier vorbeikommt, haltet an. Hier ist der Himmel offen, betet. Hier wird euer Gebet erhört, hier gelangt ihr direkt zu Gott. Thomas Mann nennt ihn den tröstlichen Kreislauf zwischen Erde und Himmel. Dieser tröstliche Kreislauf zwischen Erden und Himmel kommt natürlich auch im Neuen Testament vor. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus bezeichnet sich als Menschensohn und ihr werdet über dem Menschensohn die Engel auf- und niedersteigen sehen, wie damals bei Josef. Der Unterschied scheint gering, ist erheblich. Im Alten Testament ist es wie in aller Religionsgeschichte ein lokal ganz fixierter bestimmter Ort, hier musst du stehen. Im Neuen Testament ist es der Menschensohn, dem man sich anschließen muss, wenn man zu einer Stelle, zu einer Zeit gelangen will, wo der Kreislauf, der Tröstliche mit dem Himmel, sich in Gang setzt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Christen gehen nicht zur Kirche, sondern sie gehen zu Jesus Christus. Aber jetzt, dieser tröstliche Kreislauf. Wir könnten es ja mal modernisieren und sagen, die Datenautobahn zwischen Himmel und Erde. Das ist ja gemeint. Stellen wir es uns ganz einfach vor. Ich denke jetzt, kurz vor 11:30, vor 11:30, an meinen guten Freund Walter in Warendorf. Der spürt davon nichts. Aber alle Religion, natürlich das Alte Testament, das Neue Testament ganz intensiv, sagen, wenn du an Gott denkst, er spürt es. Er weiß darum schon, bevor du an ihn denkst, steht ja in der Bibel. Gott hat eine andere Empfindungsmöglichkeit, Wahrnehmungsfähigkeit. Er nimmt dich wahr. Jedes Wort, jeden Gedanken, dein Aufschrei, deine Bitte, deine Glückseligkeit. Er denkt an dich, er hat an dich schon gedacht, bevor du denken konntest. Zweitens, jetzt, mein Freund in Warendorf, denkt an mich. Jetzt. Ich spüre nichts. Das haben wiederum alle Religionen behauptet. Wenn Gott an dich denkt, du spürst es. Lies doch mal irgendeinen Psalm. Gott, du hast mich aufgerichtet, du hast mein Herz getröstet, du hast mir den Gedanken gegeben, du hast mich ermutigt, du hast mich gestärkt, deine Gnade voll deines Geistes. Und das ist unser Problem. Mit der Aufklärung ist sozusagen dieses, wir erfahren Gott direkt unmittelbar. Wo ist es geblieben? Der Mensch wird als selbstproduktiv empfunden. Er macht es, dass er empfindet. Das ist ein Wechselspiel in sich selbst. Nicht mehr im Kreislauf mit dem Himmel, mit Gott. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in meinem Studium einen Satz von Karl Rahner las. Es kann doch die Gnade Gottes nicht einfach unerfahrbar sein. Das ist unser Problem. Deswegen ist übrigens das, was wir hier in der Liturgie tun, einseitig geworden. Also in aller Religion, auch im Christentum, wird Kult als Gedächtnis bezeichnet. Lateinisch Memoria, griechisch Anamnese. Wir denken an Jesus Christus, sollen wir ja auch, tun wir ja auch. Aber in jedem religionsgeschichtlichen Handbuch und in jedem liturgiewissenschaftlichen Handbuch lesen Sie nach, nein, Memoria, Anamnese, Gedächtnis ist zuerst, Gott denkt an uns. Seine Engel steigen die Himmelsleiter herunter zu uns, rühren uns an. Dies ist in der Liturgie das Erste. Aber wie ist es mit dieser Memoria Gottes zu uns? Ich denke, wir alle haben irgendwie einen Himmel in uns. Der ist nicht bloß da oben. Wir haben eine Vorstellung von vollendetem Glück, von wirklichem Frieden, von totaler Liebe, von berauschender Schönheit. Und dem streben wir ja nach. Täglich, stündlich, minütlich, himmlisch rufen wir aus. Das ist der Himmel in uns, der gelegentlich ein Stück weit zur Vollendung kommt. Sagen alle Mystiker, um diesen Himmel in uns zum Glänzen zu bringen, muss man durch den geöffneten Himmel zur Quelle schauen, zu Gott selber in den wahren Himmel. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt das Matthäus-Evangelium. Das heißt, für unseren Himmel müssen wir Maß nehmen an dem wahren, an dem eigentlichen Himmel. Es drohen schwerste Gefahren. Der Mensch kann seinen Himmel verkommen lassen zur Hölle. Das haben wir in einer so entsetzlichen Weise erleben müssen, wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Der Himmel in uns, der, wie Meister Eckhart dann zum Beispiel sagen kann, der immer zu putzen, zu reinigen ist, damit der wahre Himmel hineinstrahlen kann und wir tatsächlich auf dem Weg zum Himmel sind, wegen des Himmels in uns. Der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, von oben zu uns. Die Zahl der Atheisten wächst. Unter den Atheisten gibt es nicht wenige, die sich als fromm bezeichnen. als fromme Atheisten. Sie sagen, in uns steckt ein Stück Himmel. Und wir sehen, der Himmel leitet uns, dem jagen wir nach. Erreichen tun wir nicht. Wir können ihn nicht herstellen. Das ist unser großer Schmerz. Wir haben keine Hoffnung mehr, dass es den wahren Himmel einmal geben wird. Dass sich der Himmel, den wir halb in uns tragen, ganz vollendet. Deshalb sagen die frommen Atheisten, wir können sagen, wenn wir Glück gehabt haben, wir werfen die Hände hoch, wir feiern ein Fest, wir berauschen uns. Aber danken können wir nicht. Wir können nicht singen, Ehre sei dir Gott, wie im Weihnachtsoratorium. Welch wunderbarer himmlischer Jubel. Wir können uns zwar von der Musik berauschen lassen, sagen die frommen Atheisten, aber Ehre sei dir Gott. Geht nicht. Wir müssen, und manche dieser frommen Atheisten nennen das direkt eine Beeinträchtigung, wir können nicht danken. Wir können nicht nur nicht danken, sondern wir können sagen, ja, du hast Glück gehabt. Warum hast du denn Glück gehabt? Und warum haben Millionen andere Pech? Dafür haben wir keine Lösung. Wir haben nicht die Hoffnung auf einen Trost im wahren Himmel. Weiterer Punkt. Bleiben wir bei Bach. O Haupt voll Blut und Wunden. Wer hat sich das nicht schon als Kind in die Seele gesungen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber wenn man die Zeitung aufschlägt, Explosion, 4 Tote, 120 Tote, man will ja gar nicht mehr lesen und denkt, verrückte Welt, das sollen die doch oder irgendwas. Wenn da zum Beispiel steht, 120 Tote, wie viel noch mehr Häupter von Blut und Schmerz dazu. Der auf den Himmel hofft, sagt, ich habe zwar keine Antwort darauf, warum das so ist mit Haupt vor Blut und Wunden, aber ich hoffe, dass die Wunden geheilt werden und die Tränen abgewischt werden. Und wer das nicht hoffen kann, das ist so, kannst resignieren. Gib auf, find dich damit ab, dass letztlich das andere die Oberhand gewinnt. Der tröstliche Kreislauf mit dem Himmel da oben. Meister Eckhart selber, letzte Woche musste ich da was nachschauen, habe ich mal gelesen, was es da für Gedanken gibt. Da sagt Meister Eckhart in Erfurt, so ein Kreis wie wir hier, so, ihr Christen. Wir bemühen uns doch alle um eine letzte Klarheit und Reinheit unserer Intention. Wir wollen das Gute und nichts anderes. Und wir Christen, wir strengen uns doch an bis zum Äußersten, dass wir das Gute auch tun und realisieren. Und liebe Christen, sagt Meister Eckhart, schauen wir in unser Leben. Haben wir bei dem Guten, das wir mit äußerster Anstrengung herbeiführen wollten, immer auch, hoffentlich nur gelegentlich, Böses bewirkt? Das ist Bilanz unseres Lebens. Bitter. Beim besten Wollen, bei aller Kraft. Sagt Meister Eckhart, das ist der Trost des Himmels. Die Schuld wird beglichen. Ohne diesen Ausblick in den Himmel müssen wir sagen, lohnt sich das überhaupt, sich anzustrengen? Das Böse ist unvermeidlich, gib's auf, setz dich hin, lies noch ein Buch, höre gute Musik, aber mache nichts mehr. Wir brauchen den Himmel, um aktiv zu bleiben. Und nicht zuletzt der Tod. Einer aus meiner Verwandtschaft, auf katholischer Schule gewesen, der hat ein riesiges Beerdigungsunternehmen, das also einen großen Einflussbereich hat, auch Maßstäbe da setzt und so. Ich kriege dann immer die Informationen, das ist also mit Blumen und mit Dreiecken und mit Sternen und der Schoß der Erde hat dich hervorgebracht, du kehrst in den Schoß der Erde wieder zurück und es werden Blumen über dich sich ergießen und wir werden dich wiedersehen. Also wenn ich mich recht erinnere, nach Umfragen glauben nicht einmal mehr die Hälfte unserer frommen Kirchgänger daran, dass nach dem Tod noch ein Leben gäbe. Aber wenn der Tod da ist bei einem Menschen, den man geliebt hat und weiterhin lieben möchte, wir werden ihn wiedersehen. Auf den Friedhöfen Tränen fließen. Die unvergängliche Sehnsucht, es möchte der Tod nicht das Letzte. Der tröstliche Kreislauf mit dem Himmel. Der tröstliche Kreislauf mit dem Himmel. Unsere Liturgie jetzt, unsere Eucharistie, ist die Himmelsleiter. Ich musste ein Buch lesen aus der alten Liturgie, 70 Messformulare. Die haben ein ganz einfaches Hochgebet. Also empor die Herzen, wir danken Gott für Jesus Christus, seinen Sohn, der am Abend vor seinem Leiden Brot und Wein nahm, Abendmahlsworte, so nehmen auch wir Brot und Wein. Gott, wir bitten dich um deinen Geist, dass diese Gaben gewandelt werden zu Gaben des Lebens, damit wir mit Jesus Christus auferstehen und zu dir gelangen. Ein einfacher, durchgehender Gedanke. Und den gibt es noch in einer Variation, wo die Himmelsleiter vorkommt. Ein Rest davon steht versprengt in unserem erströmischen Hochgebet, das ja an sich ein textliches Trümmerfeld ist. Das heißt, empor die Herzen, wir danken Gott für Jesus Christus, der erschienen ist im Abendmahlsaal. So nehmen auch wir Brot und Wein und bitten dich, Vater, dein heiliger Engel trage diese Gaben vor dein Angesicht zum himmlischen Altar, auf das wir sie von dort durch deinen Engel zurückerhalten, als Brot des Himmels, als Gabe der Engel. Brot des Himmels, wer so alte Eucharistieandachten kennt, der wird sich erinnern. Brot der Engel, das haben wir längst alles entmythologisiert. Wenn wir sagen, wir Menschen brauchen wegen unseres teilhaften, zerbrochenen Himmels in uns den wahren Himmel, die Aussicht durch die Wolken hinein in den endgültigen Himmel, dann empfangen wir in der Eucharistie die Gabe des Himmels, das Brot des Lebens, das Brot des ewigen Lebens. Und darum vielleicht heute beim Kommunizieren in Jesus Christus, wenn wir uns ihm anschließen, der Kreislauf mit dem Himmel und mit Jesus Christus dürfen wir dann auch die Stimme Gottes des Vaters erfahren. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Dass wir vielleicht mal mit diesem Satz des Evangeliums heute kommunizieren.